Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von geo.de heißt es, wie Immanuel Kant die Welt veränderte. 1781 veröffentlicht Immanuel Kant sein wohl wichtigstes Werk, Kritik der reinen Vernunft, in dem er die vier wesentlichen Fragen der Philosophie stellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Seine Suche nach Antworten auf diese Frage nennt man Erkenntnistheorie. Die Lehre sowie die Schriften von Immanuel Kant regten eine neue Denkweise an. Der berühmte Satz, Sapere aude, deutsch, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, brachte ihn in aller Munde. Kant gilt deshalb auch als Vordenker der Aufklärung, einem philosophischen Zeitalter, weil er in seinen Schriften dazu aufrief, sich von jeglichen Anleitungen wie Gott zu lösen und Verantwortung für sein eigenes Handeln selbst zu übernehmen. Dazu stammt ein weiteres berühmtes Zitat von ihm, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Er schrieb außerdem, dass es keine Beweise für Gott gebe und freies Denken erlaubt sein sollte. Strenggläubige, wie sie für dieses Zeitalter gewöhnlich waren, hielten seine Aussagen für eine Herabwürdigung der Heiligen Schrift und des Christentums und verbaten ihn, sich weiter auf Religion zu beziehen. Jahre nach seinem Tod, 1827, wurden seine Schriften vom Vatikan sogar auf das Verzeichnis verbotener Bücher gesetzt. Doch Kant ließ trotz zunehmender Verbote nicht von seinem Ansatz ab. Er setzte sich mit immer neuen Werken für ein Umdenken ein. 1804 starb Immanuel Kant im hohen Alter von 80 Jahren in seiner Geburtsstadt Königsberg. Angeblich sollen seine letzten Worte, es ist gut gewesen sein. Nach seinem Tod wurden Kant zu Ehren viele Denkmäler errichtet. Die Ende des 17. Jahrhunderts begonnene geistesgeschichtliche Epoche, die Aufklärung, ist insbesondere auf Immanuel Kant zurückzuführen. Wir haben soeben gesehen, dass Immanuel Kant einer der bedeutendsten Philosophen war. Und obwohl er sich nicht an Gott angelehnt hat, so hat er doch viele Anhänger gehabt, die seiner Philosophie Glauben geschenkt haben. Man hat ihn sogar als Held gefeiert, weil man dachte, dass er ein Genie sei. Das Nonplusultra, das an Intelligenz nicht zu übertreffen sei, und trotz seines gescheiterten Versuchs, Gott aus den Gedächtnissen der Menschen zu tilgen, so hat der große Kant selbst in seiner Schrift Kritik der praktischen Vernunft laut einer Quelle gesagt, Gott kann der Mensch allerdings nicht erkennen, weder in der Natur noch in der Geschichte, denn er kann Gott ja nicht sehen. Trotzdem muss es Gott geben, denn jeder Mensch weiß um Gut und Böse. Zusammenfassend kann man sagen, dass er ein angebliches Jahrhunderttausend-Talent war, dass er einen gottlosen Weg gegangen ist und wo sich viele Menschen seiner Weltanschauung bedienen. Vielleicht würden manche postulieren, dass er eine Gesinnung hatte, die nicht mit jemandem zu vergleichen und ein Unikat der Sonderklasse ist. Doch die Heilige Schrift kennt eine Person, die Kant um Welten überragt, zumindest was die Weisheit und den Verstand anbelangt. Würden Salomo und Kant sich gegenüberstehen, so müsste der vergötterte Philosoph ratlos dastehen, da er nicht nur ansatzweise an die Vernunft des Thronerben Davids herankommt. Deswegen wollen wir uns heute mit Salomo befassen und den Predigttext in 1. Könige Kapitel 5, die Verse 9 bis 14 heranziehen, wo es so heißt. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Eschachiter, und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er redete 3000 Sprüche, und die Zahl seiner Lieder war 1005. Er redete auch von den Bäumen, von den Zedern auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Vers 9 beginnt damit, dass Gott dem Salomo Weisheit gegeben hat. Können wir uns noch vielleicht erinnern, wie es damals zustande gekommen ist? Salomo hat ja dem Herrn auf Gibeon geopfert, und daraufhin ist Jahwe dem König entgegengekommen und hat ihn auch aufgefordert, etwas zu bitten, was er verlangt. In Anbetracht dessen hat Salomo um ein verständiges Herz gebeten. Schließlich hat Gott so in 1. Könige 3, Vers 12 geantwortet. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Verpassen wir das nicht, es ist Gott, der Weisheit schenkt. Jetzt müssen wir natürlich verstehen, was mit dem Begriff Weisheit exakt gemeint ist. Denn haben wir eine falsche Definition, so können wir nicht richtig mit den Begriffen umgehen, so wie es sein sollte. Aber bevor wir es ausführlich aufklären, lasst uns eine nicht korrekte und esoterische Interpretation betrachten, die in der Welt existiert. Und zwar, Weisheit beruht als menschliche Fähigkeit auf einer aus Erfahrung umfassendem Wissen, Intuition, Rationalität und begründetem Glauben geschöpften tieferen Einsicht in weit gespannte Lebenszusammenhänge. Als objektive astrale Weisheit oder kosmische Intelligenz entstand sie zuerst auf dem alten Mond, der daher zu Recht auch als Kosmos der Weisheit bezeichnet wird. Hervorgegangen ist sie aus der Wahrheit, die als eine im Ätherischen wirkende Kraft schon auf der alten Sonne veranlagt wurde. Heute bildet sie die Buddhi der Erde, die der ganzen Erdentwicklung zugrunde liegt. In der Kabbala ist Weisheit die zweite Sephira am Lebensbaum der Kabbala und zugleich die oberste von dessen rechter Säule, Yachin. Ein Mensch, dem ein Teil dieser Weisheit zugänglich ist, wird gemeinhin als Weiser bezeichnet. Zudem war Weisheit in der Antike sehr verbreitet. In der heidnischen Welt war Weisheit primär mit dem Erfolg in Verbindung gebracht. Es war keine spekulative, sondern eine intensive und praktische Disziplin. Und es hat alle Lebensbereiche betroffen, wie zum Beispiel Priester in Bezug auf die richtige Ausübung der Rituale, Magier in Bezug auf die Geschicklichkeit bei der Ausübung ihrer Künste, Handwerker aller Art oder auch Verwaltungsbeamte. Dabei hat es sich nicht um rein moralische Werte gehandelt. Obwohl sie häufig mit religiösen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, hatte sie mit rituellen und magischen Fähigkeiten zu tun. Auch wir kennen das schon, wenn Narzissten ihren Erfolg als Richtwert beanspruchen. Denn ist die Bilanz hoch, so glauben viele Kandidaten, dass diese Gurus viel Weisheit besitzen. Ist jemand dagegen, ohne das entsprechende Resultat zu sehen, so gelten diese in der Gesellschaft als Verlierer. An dieser Stelle sei mit aller Deutlichkeit betont, dass es sich hier um ein falsches Verständnis um Weisheit handelt, wenn man so eine Auffassung hat. Was ist nun die einwandfreie Bezeichnung von Weisheit? In der hebräischen Bibel bezeichnet Chokma die Weisheit, Geschicklichkeit oder Fachwissen. Es umfasst sowohl praktische Fähigkeiten als auch moralische Einsicht. Weisheit ist ein göttliches Attribut und ein Geschenk Gottes, das für ein rechtschaffenes Leben und das Verständnis seines unerlässlichen Willens unerlässlich ist. Sie ist nicht nur intellektuelles Wissen, sondern beinhaltet die Anwendung von Wissen, um gottgefällige Entscheidungen zu treffen. Das war aber nicht das Einzige, was Salomo erhalten hat, sondern auch sehr viel Verstand. Man beachte, dass auch nichtgläubige Menschen Verstand besitzen. Aber hier liegt der Schwerpunkt darauf, dass Salomos Verstand ein außergewöhnlicher war. Und das ist der Grund, warum hier steht, dass er sehr viel Verstand erhalten hat. Viele Leute würden zum Beispiel einen Albert Einstein als ziemlich klug benennen oder einen Leonardo da Vinci. Und es steht außer Frage, dass beide Herrschaften Meisterleistungen vorzuweisen hatten. Einstein mit seiner Relativitätstheorie oder da Vinci als brillanter Universalgelehrter, der besonders mit seinen Malereien aufgefallen ist. Doch Salomo war mit keinem zu vergleichen, was impliziert, dass er konkurrenzlos war. Aber was konkret meint das Wort Verstand, da hier auch diverse Auslegungen zu finden sind? Das hebräische Wort Tebuna bezieht sich auf ein tiefes, scharfsinniges Verständnis oder Einsicht. Es wird oft im Zusammenhang mit der Weisheitsliteratur in der Bibel verwendet und betont die Fähigkeiten, die tieferen Wahrheiten und Prinzipien des Lebens zu erkennen und zu verstehen. Dieses Verständnis ist nicht nur intellektuell, sondern umfasst auch eine moralische und geistliche Dimension, die mit Gottes Weisheit und mit seinen Absichten übereinstimmt. Und neben Weisheit und sehr viel Verstand hat Gott dem Salomo auch Weite des Herzens wie der Sand am Meer gegeben. Weisheit und Verstand sind sehr vielen Menschen geläufig, aber nicht jeder ist mit der Konstruktion die Weite des Herzens vertraut. Auch hier müssen wir ins Detail schauen, um festzustellen, was wirklich damit gemeint ist. Denn es geht hier um spezielle Ausdrücke, die in einigen Bereichen dieser Welt nicht bekannt sind. Das hebräische Wort Rochab bezeichnet in erster Linie physische Dimensionen, insbesondere die Breite oder Weite eines Objekts oder eines Raums. Es wird in der Bibel verwendet, um die physische Ausdehnung von Land, Strukturen oder Objekten zu beschreiben. Der Begriff kann auch metaphorisch eine Fülle oder einen weiten Bereich in einem nicht physischen Sinne bedeuten. Und genau hier kommt er zum Einsatz, wenn es um Salomos Herz geht. Man beachte, dass es sich hier um eine überaus gewaltige Ausdehnung gehandelt hat, und zwar wie der Sand am Meer. Die Konstruktion wie der Sand am Meer kommt mehrmals in der Heiligen Schrift vor, wie hier in 1. Mose 23, 13. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohl tun und deinen Samen machen wie dein Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Oder hier in 1. Könige Kapitel 4, Vers 20. Aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Es handelt sich also um eine außergewöhnliche große Anzahl. Zusammenfassend kann man das sagen, dass Salomo von Gott mit unvergleichbaren und unvorstellbaren Gaben begabt worden ist. Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt. Ein Mann voller Weisheit wird von Gott ausgestattet. Im Fall des Salomos ist eindeutig zu vernehmen, dass Gott der Initiator seiner Fähigkeiten ist. Und das ist in unserem Falle nicht anders, wenn wir darum bitten. Sprüche Kapitel 2, Vers 6 betont es so: Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Es ist die göttliche Quelle, wo die Weisheit, Verstand und die Weite des Herzens zu finden sind. Wir können uns daher noch so viel mit Richard Dawkins, Stephen Hawking oder einem Rudolf Steiner beschäftigen, aber wir werden von ihnen die sogenannten Attribute nicht erhalten. Auch von den besten Büchern der Welt, die in einem hohen Maße gepriesen werden, sind sie nicht zu entdecken. Lasst uns das anhand einer markanten Illustration anschauen. Stellt euch vor, da gibt es einen jungen Mann, der lernen will, wie er eine Frau kennenlernen möchte und mit sie umgeht. Dazu gibt es auf YouTube und den Internetseiten zahlreiche Flirt-Experten, die einem beibringen wollen, wie man effiziente manipulative Techniken einsetzen kann, um die Frau für sich zu gewinnen. Und weil dieser junge Mann diese katastrophale Quellen herangezogen hat, geht er gerissen vor, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber hätte er die Weisheitsliteratur, die in Gottes Wort vorhanden ist, benutzt, so würde er verstehen, was einen biblischen Mann und eine biblische Frau ausmacht. Deswegen sehen wir, wie immens wichtig es ist, sich nicht an den falschen Adressaten zu wenden, sondern an den Ursprung allen Seins. Lass mich dich fragen, hast du schon einmal aktiv darum gebeten, dass Gott dir Weisheit und Verstand und Weite des Herzens gibt? Das ist ein essentieller Bestandteil unseres Lebens, um so ein gottgefälliges Leben führen zu können. Gehen wir weiter zu Vers 10. Denn da wird uns berichtet, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ich möchte hier ein Zitat aufführen, um den historischen Kontext in seiner Gesamtheit vor Augen zu haben. Da lesen wir: Es gab eine lange Tradition der Weisheit im Alten Osten. Sprichwörtliche Aussagen wie die der ägyptischen Weisen Tahoteh 2450 vor Christus und Amenemope um 1100 sowie das assyrischen Höflings Ahikwa um 700 sind eng mit alle Teile des Buches der Sprüche. Darüber hinaus sind die längeren Weisheitswerke wie Hiob und Prediger in Form und Inhalt sehr ähnlich. Inhalt dem ägyptischen Streit über den Selbstmord um 2100 und dem babylonischen Dialog über menschliches Elend, ca. 1000. Noch mehr klassische epische Dichtungen wie der Gilgamesch-Zyklus und die Erzählung von Istars Abstieg in die Unterwelt enthält Elemente der Weisheitsliteratur, die sich mit Themen wie der menschlichen Sterblichkeit und das des Sterbens nach persönlicher Leistung mit einer so reichhaltigen Literatur und Tradition ist es eine markante Aussage, dass Salomo alle diese Alten übertraf. In Vers 11 wird sogar geschildert, dass er weiser war als alle Menschen. Was für ein Statement! Ja, sogar weiser als Ethan der Esrachiter. Und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Was war so besonders bei diesen Personen? Hier ein weiterer geschichtlicher Text, der dazu Folgendes bedeutet. Diese berühmten Weisheitsfiguren sind auch mit der Genealogie von Juda und Tamar durch ihren Sohn Serach verbunden. Mahol könnte sich tatsächlich auf ihre Rolle als Musiker beziehen, ein Beruf, der sowohl mit Anbetung als auch mit der Darbietung von Weisheit verbunden ist. Ethan und Heman erscheinen in dem Psalmtitel und wurden somit in die formalen Aspekte der Tempelverehrung aufgenommen, obwohl sie hier nicht unter den Leviten aufgeführt sind. Der zweite Anwendungspunkt, den wir hier daraus entnehmen können, ist: Ein Mann voller Weisheit übertrifft die anderen bei Weitem. Wir haben es nicht nur in der Einleitung aufgegriffen, dass wenn Salomo und Kant sich gegenüberstehen würden, Kant überhaupt nicht mithalten könnte. Und hier sehen wir die gravierende Bestätigung, dass Salomo mit all diesen Spezialisten verglichen wird, wo bekräftigt wird, dass er allen überlegen war. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Man kann auch nicht eine Hauskatze mit einem Löwen aus dem Dschungel abwägen, da der Löwe in Bezug auf seine Kraft einen überragenden Vorteil hätte. Und genau so ist es mit Salomo und den erwähnten Männern. Das sind auch die Griechen mit Aristoteles, Sokrates oder Platon extrem schlecht besetzt, wenn es um die Weisheit Salomos geht. Und die meisten von uns wissen, was das für massive Kaliber sind, wo man mich der Frechheit bezichtigen könnte. Über Aristoteles wird zum Beispiel gesagt, 2000 Jahre lang galt alles, was Aristoteles 384 bis 322 vor Christus behauptete, als unanfechtbares Dogma, schreibt der italienische Autor Luciano de Cresceno. Auch wenn das nicht ganz richtig ist, kann man die wissenschaftliche Bedeutung des Aristoteles kaum überschätzen. Noch zu Beginn der Neuzeit musste jeder ernsthafte Versuch, einen wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen, mit einem Angriff auf einzelne Lehren des Aristoteles beginnen. In der europäischen Scholastik nannte man ihn einfach den Philosophen, was seinen uneinholbaren Rang verdeutlicht, wobei manchmal ein Verweis auf ihn bereits genügte, um eigene Thesen zu rechtfertigen. Für die Wissenschaft hatte Aristoteles daher lange eine ähnliche Autorität wie die Bibel für den frommen Christen. So soll sogar Kant gesagt haben, dass seine formale Logik nicht verbesserbar sei. Salomo hat jedoch eine ganz andere Dimension der göttlichen Weisheit besessen, für viele unfassbar. Und wenn man die Geschichtsbücher neu schreiben würde, so würde auch Salomo ganz klar als erster positioniert werden. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Es geht hier nicht um einen egoistischen Kampf, wer intellektueller ist. Der dritte Anwendungspunkt, der hier zur Geltung kommt, ist, ein Mann voller Weisheit ist in Christus zu erkennen. Salomo wird hier als eine Präfiguration des Christus angesehen. Nun gut, jetzt könnten manche postulieren, dass nicht einmal Christus so klug wie Salomo war, da in 1. Könige 3, Vers 12 gesagt wird, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch dir nicht nach dir aufkommen wird. Zugegeben, würde man diese Passage alleine stehen lassen, so könnte man zu einer falschen Schlussfolgerung kommen. Aber es ist nichts Neues, dass wir beständig die gesamte Schrift in Betracht ziehen müssen, um ein vernünftiges Fazit ziehen zu können. Und in Matthäus Kapitel 12, Vers 42 erfahren wir diese Erläuterung über unseren Herrn. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wie bringen wir nun beide Ausführungen in Einklang miteinander? In 1. Könige Kapitel 3, Vers 12 ist die Rede von der Einzigartigkeit des Salomos, das heißt in der Erkenntnis dessen, was im Menschen ist. Und in der Weisheit, die Wege der Menschen zu lenken, sollte er der Weiseste von allen bloßen Menschen sein. An solcher Weisheit würde die Welt nur einen kennen, der größer ist als Salomo, und zwar den Herrn Jesus Christus selbst. Und schauen wir, so wie Salomo ein Mann der Weisheit war, so sind auch die gegenwärtigen Männer und Frauen, die in Christus sind, mehr oder weniger mit Weisheit begabt. Der grundsätzliche Punkt ist, dass wir nur in Christus einen möglichen Zugang zur Einsicht und Weisheit Gottes bekommen. Es heißt nicht umsonst in Kolosser Kapitel 2, Vers 3, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn man so manche Leute inspiziert, dann versuchen sie Christus wie eine Bibliothek zu benutzen. Doch das ist auf der einen Seite legitim und auf der anderen Seite inakzeptabel. Warum? Gläubige haben einen Anspruch darauf, Gottes Wort zu studieren und stehen in einer persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Wort. Im Gegensatz dazu sind Nichtbekehrte von Gottes Wesen sehr distanziert, da sie noch immer nicht die Vergebung ihrer Schuld für sich in Anspruch genommen haben. Und in so einem Fall macht es keinen Sinn, Weisheit von Gott zu empfangen, da die individuelle Entscheidung für Christus nicht gegeben ist. Das Interessante dabei ist, dass viele daraus einen esoterischen Jesus kreieren, der überhaupt nichts mit der Heiligen Schrift zu tun hat. Rudolf Steiner hat zum Beispiel mit einer universalen Weise viele geistesgeschichtliche Strömungen, Buddhismus, Christentum, Theosophie, Gnostizismus, Mystik, Idealismus, aber auch Spiritismus und Magie zu einer Einheit zu verschmelzen versucht. Bedenken wir, dass dieser Mann sich auf Christus berufen hat, aber ihn überhaupt nicht gekannt hat. So viel also dazu. In Vers 11 wird auch davon gesprochen, dass Salomo berühmt unter allen Völkern ringsum wurde, was ein Indikator für seine beachtliche Weisheit war. Und diese Anerkennung, die er gehabt hat, war kein Resultat von der Sehnsucht nach Ruhm, sondern es war der souveräne Herrscher des Himmels und der Erde, der ihm diesen Status gegeben hat. Viele Menschen versuchen, nämlich auffallend zu sein, um sich einen bekannten Namen zu machen, damit sie in das Rampenlicht rücken, wo man als ein Star geehrt wird. Das kann doch verschiedene Sachen sein. Aber bei Salomo ging es nicht um eine weltliche Achtung, sondern der Herr hat sich durch ihn verherrlicht. Er hat sich äußerst präsent gemacht. Es ist keinem Volk entgangen, was für eine brisante Präsenz bei den Knechten Gottes zu bemerken ist. Und wenn wir auch das auf die Heilige Schrift zurückführen, im Neuen Testament hat man auch zu Jesus gesagt, Sowas hat man noch nicht gesehen. In unserer Zeit würde man vielleicht Taylor Swift hinzuziehen, die überall auf diesem Globus genannt wird. Und sie gehört in die Kategorie Megastar, die schon beim Super Bowl und etliche Events aufgetreten ist. Auch bei Instagram hat sie eine riesige Anhängerschaft. Und trotzdem ist sie nicht mit Salomo zu messen, der eine äußerst starke Identität hatte, für seinen außerordentlichen Ruf angesehen war, einen übernatürlichen Charakter besessen hat. Blicken wir weiter zu den Versen 12 bis 13, denn dort lesen wir: Und er redete 3000 Sprüche, und die Zahl seiner Lieder war 1005. Er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Iso, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Der vierte Anwendungspunkt, den wir heute konstatieren können, ist: Ein Mann voller Weisheit bringt gottorientierte Weisheit hervor. In diesen Versen steckt eine gigantische theologische Substanz, den viele von uns kennen, bereits die Sprüche und die Lieder Salomos. Allein bei Sprüche muss sich jedes Buch, das weltliche Weisheit für sich beansprucht, in den tiefsten Dschungel verstecken und nie mehr auftreten. In der hebräischen Bibel lautet der Titel des Buches die Sprüche Salomos, genauso wie in der griechischen Septuaginta. Im Buch der Sprüche sollen die wichtigsten der über 3000 salomonischen Sprüche aufgeführt sein, zusammen mit einigen Sprüchen anderer Personen, die möglicherweise von Salomo beeinflusst waren. Das Wort Spruch bedeutet sein wie. Folglich finden sich im Buch der Sprüche Vergleiche zwischen konkreten alltäglichen Bildern und tiefreichenden Lebenswahrheiten. Die Sprüche sind einfache moralische Aussagen oder Illustrationen, die fundamentale Tatsachen des Lebens hervorheben und lehren. Sie sollen die Menschen zum Nachdenken bringen über Gottesfurcht und ein Leben in göttlicher Weisheit. Und wenn wir sehen, wie die Welt von Sprichwörtern geprägt wird, so wird sie am besten durch die Sprüche Salomos ausgestattet. Aber die Summe dieser Weisheit ist personifiziert mit dem Herrn Jesus Christus. Daryl Kittner sagt dazu: Es ist kein Porträtalbum oder ein Buch über gesellschaftliche Umgangsformen. Es bietet uns einen Schlüssel zum Leben an. Die Verhaltensmuster, die es uns vorstellt, werden allesamt durch ein Kriterium bewertet, das in der Frage zusammengefasst werden kann: Ist es Weisheit oder Torheit? Von den 1005 Liedern ist das Hohelied einer seiner Meisterkompositionen. Betrachten wir einen kurzen Auszug daraus, wo es in Kapitel 1, die Verse 2 bis 7 so ausgedrückt wird. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächter gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen. Mehr als Wein mit Recht haben sie dich lieb. Schwarz bin ich, aber lieblich ihre Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Vorhänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zünden mir, sie setzten mich zur Hüterin oder Weinberge. Doch meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sage mir doch, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo hältst du mittags Rast? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Salomo war aber nicht nur in der Weisheit und seinen Liedern ein Mann der Sonderklasse, denn wir sehen in Vers 13, dass er auch seinen heutigen Zeitgenossen ein umfangreiches Verständnis von Natur hatte. In Anbetracht dessen können wir eine interessante Information beziehen, die sich mit den antiken Strukturen solcher Thematiken beschäftigt. Ich zitiere: Das botanische Wissen der Antike hat nichts mit den Fragen zu tun, die moderne Biologen untersuchen würden. Ein Bereich von Interesse war die Kräuterkunde, die sowohl medizinische Funktionen als auch die Verwendung in der Industrie, Färbemittel und in der Nahrungsmittelproduktion umfasste. In anderen Kulturen ging es auch um die magischen Eigenschaften der verschiedenen Kräuter. Ein anderer Bereich der botanischen Weisheit wäre landwirtschaftlicher Natur. Die Weisheit eines Landwirts in Bezug auf Saatgut und den gesamten Prozess des Pflanzens, Pflegens, Düngens und Erntens. Da die Aussage über Salomos Weisheit jedoch auf Bäume abzielt und im Kontext von Sprichwörtern und Liedern steht, ist es wahrscheinlicher, dass Salomos Weisheit durch die Verwendung von Bäumen in Gleichnissen oder Fabeln mit Weisheitslehren ausgedrückt wurde. Solche Gleichnisse sind sowohl im Alten Testament als auch im Alten Orient bekannt, zum Beispiel die sumerische Fabel von der Tamariske und der Palme, und setzen eine Einsicht in die Natur der Bäume und Sträucher voraus. Man kann in der Tat die frappierende Erkenntnis des Salomos sowohl in den Sprüchen als auch in den Liedern erkennen. Zudem seine geniale Einsicht in der Natur. Niemals war ein Fürst so gesegnet wie Salomo. So ausgezeichnet mit Talenten, so erkenntnisreich und scharf mit Verstand. Ein Mann, den die Welt so nicht wieder zu sehen bekommen wird. Es sei denn in dem einen und wahren Christus, dem König der Könige, dem wir schon heute in seinem Wort begegnen dürfen. Zuletzt sehen wir in Vers 14, dass aufgrund dieser Tatsache, dass Salomo solche begnadete Wahrheiten hervorgequält hat, sind sie aus allen Völkern hervorgekommen, um Salomos Weisheit zu hören von allen Königen der Erden. Nun sind wir bei dem letzten und fünften Anwendungspunkt angelangt. Ein Mann voller Weisheit ist überall gefragt. Seine Weisheit war so tief und faszinierend, dass die ganze Welt gekommen ist, um dieses glorreiche Spektakel zu sehen. Die Völker sind von überall aufgetaucht. Von allen Königen dieser Erde sind sie dem Thronerben Davids entgegengekommen. Denn seine Einsicht war nicht zu übertreffen. Sie war so laut wie der Donner im Himmel. Das vermag Dinge wahrzunehmen, auch wenn man bereits eingeschlafen ist. So strahlend hell wie die leuchtende Sonne, das Licht in die Finsternis der Herzen der Menschen scheinen kann. Händel drückt es imposant aus, indem er schreibt, mögen diejenigen, die die moderne Gelehrsamkeit über die der Alten erheben, irgendwo in diesen letzten Zeitaltern einen solchen Schatz an Wissen hervorbringen, wie derjenige war, den Salomo beherrschte. So ehrt dies doch die menschliche Gelehrsamkeit, dass Salomo dafür gepriesen wurde und empfiehlt sie den großen Männern der Erde als würdig für ihre sorgfältige Suche. Dass dann alle Leute auf diesem Planeten aufgetaucht sind, ist mit einem deutlichen Grund nachzuvollziehen. Zugleich ist es ein Bild dafür, dass sich die heutige Welt nach echter Weisheit verlangen hat, weil sie krank und fruchtlos gesteuert wird. Wir sehen das doch, es werden Beschlüsse gefasst, wo man sich denken kann, dass das absolut nicht der Norm entspricht. Exemplare sind unter anderem das Weltwirtschaftsforum oder die WHO, wo ein Desaster nach dem anderen beschlossen wurde. In unserer Zeit befürchtet man Kriege oder andere Katastrophen. Es ist deshalb verständlich, warum man nach einer echten Lösung sucht. Aber die Welt kann nicht so einen Mann anbieten. Das muss uns ganz klar sein. Aber es besteht die einzige Alternative, den Herrn Jesus Christus zu bitten, wenn wir Weisheit in unserem Leben benötigen. Und wenn wir zu ihm auch aufrichtig kommen, so wird er uns die Tür nicht verschlossen halten, sondern sie freudig aufsperren und uns mit seinem Geist trinken. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.